Herr Jesus, du hast nach dem Willen des Vaters das All geschaffen und hast alles ins Leben gerufen und hast auch zugelassen, dass der Feind das Werk zerstörte. Aber du hast den Feind besiegt auf Golgatha. Und du wirst nach dem Willen des Vaters alles zurückbringen und wirst alles erstatten, auch das, was du nicht geraubt hast, und wirst alles vollenden. Und wir sind in dir vollendet und heute schon zur Ruhe gekommen, weil wir dich erkennen durften als Herrn und Haupt. Denn der Vater hat dich auserwählt, dass du über alles Haupt sein sollst und dass jede Zunge bekennen wird und jede Zunge bekennen muss, dass du bist Christus, der Herr. Und so wollen wir es auch heute Morgen halten. Du bist Christus, der Herr. Herr über alles, über alle Menschen und Völker, über alle Götter, und alles wird dich einmal preisen und dich anbeten. Dem großen Lob, du bist Christus, im Namen des Vaters. Und so danken wir dir auch für diesen Morgen heute, danken dir für das Wort, das wir hören werden, und danken dir, dass wir diese Schau haben dürfen, von dem Anfang, als du aus dem Vater gezeugt wurdest, wie uns das im Psalm 2 berichtet wird, bis zu dem Tag, wo du alles vollenden wirst. Und darüber preisen wir dich. Und das macht uns so manche Probleme, die wir haben, klein. Denn du, Christus, sollst uns groß werden. So beten wir dich an, auch in dieser Morgenstunde, und rühmen deinen Namen. Vater, im Namen Jesu wollen wir vor dich treten, dich bitten und dir danken. So erflehen wir deinen Segen für uns alle und die, die uns anbefohlen sind, und unsere Häuser hin und her. Sei und bleibe du bei uns. Amen. Amen. In Christo Geliebte, liebe Freunde, das Thema, was ich gewählt habe für diesen Morgen, lautet Pfingsten, ein Anbruch einer weltallumfassenden Erneuerung. Nichts ist in dieser vergänglichen und dem Ende entgegenstürzenden Welt so stabil, so zuverlässig, so gewiss, so unerschütterlich als das geschriebene Gotteswort. Vor 50 Tagen feierte das Volk Israel Passa, vornehmlich die Orthodoxie. Sie feierten dieses Fest als Erinnerung und zum Gedächtnis, als ewige Satzung dem Jahwe, ihrem Gott. Damals rettete er sie mit großer Macht aus der Bedrängnis der Ägypter heraus. Und Jahwe sprach zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so bringet die Erstlingsgarbe eurer Ernte zum Priester, und er schwinge oder erwebe die Garbe vor Jahwe zum Wohlgefallen für euch. Zuerst der große Ruhetag, dann wurde diese auserwählte Erstlingsgarbe vor dem Herrn gebracht. Wir sehen also, wie diese Erstlingsgarbe symbolische Bedeutung hat und auf Christus, den Erstling, hinweist. Aus einem erstorbenen Weizen kommen sind also viele geworden, und aus den vielen Körnern wird das Mehl gemahlen, woraus die Erstlingsbrote gebacken werden. Zuerst steht also die Erstlingsgarbe am Passa vor uns, und dieses weist uns auf das Fest der Erstlingsbrote hin. Das ist Pfingsten. Es ist durchaus nichts Neues, was wir uns heute Morgen zu sagen haben, aber es ist notwendig, in dieser verwirrten Welt die Heilswege Israels und der Gemeinde klar zu definieren. wenn wir uns nicht von einer gefährlichen Geisterflut im allerfrömmsten Gewande hinwegspülen lassen wollen, dann ist eine heilsgeschichtliche Schau, auch gerade was Pfingsten angeht, unumgänglich. Deshalb fragen wir schon, auch heute Morgen, was ist Pfingsten? Und wer ist davon betroffen? Heutzutage sind fast alle Gemeinden von einer unheimlichen Lauheit, Trägheit, Bequemlichkeit und einer tiefen Schlafsucht befallen, dass sich kaum noch einer vom Stuhl rührt. Auch an die größte Gottesbotschaft von dem Geheimnis des Christus und der Herrlichkeit seines Leibes hat man sich schon längst gewöhnt. Fromme Formen ohne Kraft, Rahmen ohne Inhalt, gut gepflegte Tradition bis hin zur Erstarrung. Wäre da nicht ein Pfingsten das Dringendste, wofür wir beten sollten? Und manchmal hört man es ja auch lautstark, zurück zur Urgemeinde. Oder wie es in den vielen Gesangbuchliedern gesungen wird, du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern, mit deiner Kraft bekleide das Zeugnis vor dem Herrn. Das ist auf dieser armen Erde unter deiner Christenschar bald wieder einmal Pfingsten werde, Herr, das mache gnädig wahr. Oder das andere Lied, ihr sieben Fackeln vor dem Thron, geh aus vom Vater und dem Sohn, erbarmt euch über unser Land und steckt es überall in Brand. Ja, sollen wir Tage und Nächte lang darum flehen und beten? Hat die Gemeinde, die kurz vor ihrer Vollendung steht, wirklich ein neues Pfingsten vor sich? Wir fragen ganz konkret, ging damals zu Pfingsten eine jahrtausendalte Prophetie in Erfüllung? Was wurde denn prophezeit? Und was ging denn damals in Erfüllung? Zunächst schauen wir uns den Text, den historischen Hintergrund und den Text an und lesen dazu aus Jesaja 44, Vers 2 und 4. Da heißt es, Dich, Israel, habe ich erwählt, und ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen legen auf deine Sprösslinge. Und nun gehen wir zu dem uns bekannten Text in Joel Kapitel 2, 28 bis Kapitel 3, 2. Ich lese nach der unrevidierten Übersetzung. Bei Luther ist es Kapitel 3 von 1 bis 7. Da heißt es, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, prophezeien, und eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und selbst über die Knechte und die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tag. Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauch, Säulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes komme, der Große und der Furchtbare. Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen Jahwes anrufen wird, wird errettet werden, denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird eine gewaltige Errettung sein. Wenn wir diesen Text im Zusammenhang lesen, das heißt, was vorher und nachher geschrieben ist, dann müssen wir uns fragen, was ist eigentlich vor 2000 Jahren zu Pfingsten passiert? Da passt doch eine ganze Menge, was hier Joel prophezeit hat, nicht zusammen und blieb unerfüllt. Es wird uns beim Lesen des Textes klar, dass dieses Zeugnis, was Joel von Gott bekommen hat, nicht zu Pfingsten erfüllt ist und nicht auf Pfingsten hinweist, sondern in die allerletzte Zeit am Ende dieses Zeitalters. Dort gehört es hin. Es ist eine Prophetie, die ja Tausende überspannt und die uns zum Abschluss dieses Äons hinführt. Dazu lese ich Kurze Zeugnisse noch, vier Zeugnisse aus. Erstens Hesekiel 39, Vers 22 bis 27. Ich werde mich des Hauses, des ganzen Hauses Israel erbarmen, werde sie aus den Völkern zurückbringen und aus den Ländern ihrer Feinde sammeln. Und ich werde mich an ihnen heilig erweisen vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden wissen, dass ich Jahwe bin, ihr Gott, indem ich sie zu den Nationen weggeführt und sie wieder in ihr Land zurückführe. Liebe Geschwister, wir sind eine Generation, die dieses Geschehen vor Augen erlebt. Die Väter vor 100 Jahren, wie haben sie sehnsuchtsvoll nach dem Nahen Osten geschaut, ob sich da etwas regt. Aber die Gemeinde des Herrn, die erkennt die heilsgeschichtliche Stunde nicht, in der sie steht und lebt. Ich habe sie zu den Nationen weggeführt und sie wieder in ihr Land zurückgeführt und keinen werde ich von dort übrig lassen. Was wird das werden, wenn auch die reichen amerikanischen Juden zerbrochen werden und Gott sie in das Land der Väter zurückführt? Und ich werde nicht mehr mein Angesicht vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Sacharja 12, Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und nun erfahren wir auch, wann diese Verheißung in Erfüllung geht. Zu welcher Zeit wird das geschehen? Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Eine Prophetie. Die Kreuzigung Jesu, das war kein Unglücksfall, sondern das war dem Programm Gottes installiert, fest von den Propheten schon geschaut. Sie werden ihn sehen, den sie durchbohrt haben. Wann wird es sein? Bei der sichtbaren Wiederkunft des König und Messias Israel. Drittens, Jesaja 44, Vers 3, denn ich werde Wasser gießen auf das Dürftige und Bäche auf das Trockene. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und viertens, das letzte Zeugnis aus Hesekiel 36 und 37. Da heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Vers Kapitel 37, und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch, erst auf und dann in euch hineingeben, dass ihr lebet und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe geredet habe und es getan habe, spricht der Herr. Haben wir nicht jahrtausendlang dazu noch maßlos die Schrift vergewaltigt und Verheißungen versucht, für uns erfüllbar zu machen? Zusagen Gottes, die eigentlich wo ganz anders hingehören, weil die Kirchen sich an die Stelle Israel gesetzt haben, mussten sie natürlich alles erfüllbar machen, was verheißen wurde. Eine biblische Aussage, falsch gepredigt und falsch gelebt, wird auch nach jahrtausendlanger Tradition nicht zu einer gültigen Wahrheit. Noch einmal, eine biblische Wahrheit, falsch gepredigt und falsch gelebt, wird auch nach einer jahrtausendlangen Tradition nicht eine gültige Wahrheit. Es steht unzweideutig im Hesekiel-Text, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes mit der Rückführung Israels aus der Gefangenschaft der Nationen zusammenhängt und mit der Wiederkunft des Messias in Verbindung steht. Und es ist bedeutsam, dass diese Pfingstvision bei Joel verbunden ist nach diesem oder danach. Wir müssen uns anhand des Textes darüber klar werden, dass Joel nicht das Pfingsten im Jahre 30 zum Gegenstand seiner Prophetie hatte. Joel hatte seine Sicht nicht das Pfingstfest im Jahr 30 vor Augen. Er schaut eben über einen großen Zeitbogen hinweg in die letzten Tage beim Abschluss des Äons hinein. Und nun haben wir das Thema ja Pfingsten. Pfingsten, der Anbruch einer weltallumfassenden Erneuerung. Wie sollen wir denn das verstehen? Wie sollen wir das verstehen? Es ist unerlässlich, wenn wir prophetisches Wort verstehen wollen, dass wir nicht alles auf einmal in Erfüllung gehen lassen wollen und sollen. Es gibt oft eine mehrfache Erfüllung des verheißenen Gotteswortes. Wir nennen das Vor- und Teilerfüllung und eine Vollerfüllung. Und in unserem Fall wird das sehr, sehr deutlich, sehr deutlich. Und so ist es auch von Petrus verstanden und der Gemeinde zu Pfingsten mitgeteilt worden. Und jetzt lese ich den Text aus der Apostelgeschichte 2 und wir merken den Unterschied. Petrus stand aber auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Juda und alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und nehmet zu Ohren meine Worte, denn diese Leute sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde, das war 9 Uhr morgens des Tages, sondern hier erfüllt sich, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Und nun verändert Petrus den Text. Den ändert er ab. Das darf man doch gar nicht machen. Den Text abändern. Das darf man doch nicht machen. Ja, aber der Heilige Geist hat ihm klar ins Herz gegeben, wohin eigentlich Pfingsten gehört. Wir lesen jetzt weiter. Dass ich von meinem Geist ausgieße auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, und eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben, und sogar meine Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist. Bitte unterstreichen wir das in unsere Bibel und rahmen das ein. Von meinem Geist werde ich ausgießen. Es besteht nämlich ein ganz großer Unterschied, ob ich das ganze Erbteil bekomme oder einen Teil davon. Oder ich habe Geburtstag und man schenkt mir eine Torte. Bekomme ich die ganze Torte oder nur einen Teil von dieser Torte, ein Stück? Ist doch ein Unterschied. Von meinem Geist, von meinem Geist. Das ist der Unterschied zwischen der Predigt des Petrus und der Joel-Prophetie. Deshalb war Pfingsten vor 2000 Jahren nur ein Anbruch. Nur eine Vor- und eine Teilerfüllung von der prophetischen Sicht und Schau eines Joel. Die Voll- und die Ganzerfüllung wird erst am Ende des Äons oder der kommenden Äonen geschehen. Und nun die Adressaten. Wer waren die Adressaten? Da brauchen wir überhaupt nichts auszulegen oder hineinzulegen. Vielfältig ist ja die Meinung vertreten, dass damals die ganze Welt in Jerusalem versammelt waren. Da werden einige Nationen aufgezählt. Das stimmt alles nicht. Da heißt es, ihr Männer von Israel, ihr Männer von Israel, es sei euch bekannt, dem ganzen Hause Israel, dem gesamten 12-Stämme-Volk Israels, um ihnen Buße und Vergebung der Sünden zu predigen. Wer einmal die große Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2 und 3 konzentriert liest, wird eine Feststellung machen müssen, dass es uns damals als Gemeinde des Leibes Christi eine Auswahl aus den Nationen noch gar nicht gab. Deshalb kann Pfingsten niemals die Geburtsstunde von der Gemeinde sein, die generationenlang und äonenlang in Gott als Geheimnis verborgen war. Das damalige Pfingstfest war nur ein Anbruch von dem, was noch in einem viel stärkeren Maße geschehen wird, wenn der Messias Israel wieder zu seinem Volk kommt. Es war nur ein Schattenumriss mit der Darstellung einer Erstlingsgemeinde aus Israel. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Das Pfingstfest war ein rein jüdisch-israelitisches Fest. Es wurde jedes Jahr gefeiert, und zwar genau 50 Tage nach dem Passa. Und zu jener Zeit, als Jesus
Christus, als das wahre Passahlamm geschlachtet wurde, da war auch Pfingsten, das Pfingstfest, ein außerordentliches Fest. Und genau wie der Tod und die Auferstehung Jesu ein einmaliges, heilsgeschichtliches Ereignis war, so auch das damalige Pfingstfest. An diesem Fest wurden die ersten Brote als Anbruch der kommenden und zukünftigen Ernte in den Tempel gebracht. Pfingsten war nicht der Abschluss und die Vollendung, sondern der Beginn, der Anbruch einer weltallumfassenden Erneuerung. Es war nur die Vorerfüllung dessen, was die Propheten geweissagt haben in den Verheißungen. Es war nur eine Gemeinde von Erstlingen, worauf dann bei der Wiederkunft des Messias der Heilige Geist auf ganz Israel und danach auch über alles Fleisch ausgegossen werden wird. Dass wir uns recht verstehen. Die Apostel sahen auch nach Pfingsten ihren Auftrag nur an Israel gerichtet. Kurz bevor unser Herr sich bei der Himmelfahrt von ihnen verabschiedet, da frugen sie nochmal: Herr, wie sollen wir das machen? Die ganzen Nationen zu jüngern? Nein, das haben die gar nicht gefragt. Das war gar nicht das Blickfeld der Jünger. Was frugen sie? Herr, wirst du in dieser Zeit, das heißt in diesem heilsgeschichtlichen Kairos des Anbruchs des Königreichs, wirst du in dieser speziellen Zeit uns, dem Israel, das Königreich herstellen? Das war ihre Frage. Das war ihre ganze Perspektive. Ja, und die Antwort, die kennen wir. Der Herr sagt, es ist nicht nötig, dass ihr die Zeitabläufe und die bestimmten Zeiteinschnitte genau erkennt. Denn ihr werdet vielmehr mit Kraft ausgerüstet werden, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem, zu ganz Judäa und Samaria, bis an die letzte Grenze des Landes. Das war ihr Heißverständnis. Denn ohne, dass das Gesamtvolk Israels nicht umkehrt, Buße tut und gläubig wird, gibt es keine Mission an die Völkernationen der Erde. Das war ihnen klar. Ganz vorsichtig führt dann Gott den Petrus an den Cornelius heran. Und wie schwer hat sich Petrus getan und wie sehr hat er sich gesträubt, einen Nichtjuden das Evangelium zu predigen. Wenn dieser Missionsbefehl damals schon Gültigkeit hätte, dann hätte ja eigentlich Petrus mit fliegenden Fahnen zu dem Cornelius fahren und gehen sollen. Nein, die wussten ganz genau, das ist noch nicht dran. Ja, eine ungeheure Tragödie nahm seinen Lauf. Das Volk Israel lehnte den Heiligen Geist ab, lästerte, sperrte die Jünger ein, steinigte den Stephanus und brachte den Jakobus um und verfolgte die Gemeinde des Herrn. Verstockung. Und das verheißene Gericht war das Ende und im Jahre 70 wurden sie unter den Nationen zerstreut. Und wir fragen natürlich, was ist aus der Urgemeinde, aus dieser Erstlingsgemeinde, aus Israel geworden? Wo ist sie geblieben? Das ist meine persönliche Überzeugung, die brauchen Sie nicht übernehmen. Gott hat sie in ein Reservat genommen und er wird sie mit der Endzeitgemeinde aus Israel wieder zusammenfügen. Wir lesen doch in der Offenbarung auch von einer Erstlingsschar aus Israel, 144.000, nicht aus Deutschland, sondern aus allen Stämmen Israels, eine Erstlingsschar. Natürlich fragen wir auch, wo sind denn wir geblieben? Menschen aus den Nationen, die eine Berufung als Glied für den Leib des Christus haben. Wo sind denn wir geblieben oder zu finden? Ist Pfingsten nun auch für die Glaubenden aus der Nation eine tragfähige Plattform, eine Ebene für die Gemeinde, die erst viel später ihren Anfang nahm Oder müssen wir Pfingsten mit all den augenfälligen Begleiterscheinungen heiß geschichtlich woanders einordnen? Das heißt, eigentlich dort stehen lassen, wo es hingehört. Nämlich als eine Vorerfüllung, eine Teilerfüllung alttestamentlicher Verheißungen an Israel. Manche bekommen ja bei dieser Frage einen Allergie- und Wutanfall. Einen Wutanfall, weil man nicht mehr fähig ist, sich selbst und die Tradition, in der man steht, zu hinterfragen. Das ist immer eine sehr ernste Angelegenheit. Können wir uns noch persönlich hinterfragen? Stehen wir immer richtig? Deshalb Korrektur ist unablässig. Nicht nur für die Hörer, sondern für uns auch, besonders für uns, die wir die Botschaft bezeugen. Dass Israel unter Fluch gestellt wurde, wegen der Ablehnung des Heiligen Geistes, dass sie beiseite gestellt und verstockt wurden, ist den meisten Gläubigen von der Geschichte her bekannt und auch einleuchtend. Aber das Verhängnisvolle dabei ist, dass man nicht mitbekommen hat, dass Gott auch das gesamte Heilsangebot mit den dazugehörigen Verordnungen, Bestimmungen zurückgestellt hat. Zurückgestellt wurde. Wenn Gott sein auserwähltes Volk für eine bestimmte Zeit aus dem Rennen genommen und dafür die Gemeinde aus den Nationen eingesetzt hat, müssen wir dann nicht auch auf den gleichen Linien, in den gleichen Bahnen laufen wie das Volk Israel, den Sabbat halten, Beschneidung vollziehen, Fest- und Feiertage halten, eine christliche Institution, die eigentlich gar nicht mehr ohne diese Dinge lebt, muss das die Gemeinde Gottes nachvollziehen, was Israel als Tradition jahrtausendelang getan hat? Oder sind für die Glieder der Christusgemeinde aus den Nationen andere Maßstäbe und Richtlinien vorgegeben? Und tatsächlich hat Gott mit der Verstockung und Zurückstellung Israels ein ganz neues, ein nie dagewesenes bekannt werden lassen. Es ist eine Gemeinde, eine Auswahl, wiederum eine Auswahl. Es sind nur Erstlinge aus den Nationen und eine Gnadenauswahl aus Israel. Und diese Gemeinde bildet fortan jene Schar, die von Gott vor den Schöpfungen von Raum und Zeit und Materie auserwählt wurde und für den Sohn bestimmt ist. Paulus beantwortet diese Frage sehr klar in Römer 11,11. Da lesen wir, aus ihrem Fall, erst als das Gericht komplett war, aus ihrem Fehltritt und dem Versagen Israels, aus ihrer Niederlage, den Verlust, den Fluch, die Zurückstellung, ihr weggeschleudert werden, ihre Verblendung, ihre Betäubung, ihre Verstockung und Ablehnung, ist uns Nationen die Rettung, das Heil gebracht, ist der Heilsweg zu den Nationen geöffnet worden. Nicht früher. Vorher waren die Nationen nicht heißberechtigt. Als nun der Heilige Geist die Tür zu den Nationen öffnete und als dieser Geist nicht nur auf uns, sondern in uns hineinkam, da kam er ohne Formalitäten. Mit uns muss nicht etwas gemacht werden. Er kam ohne Begleiterscheinung. Ohne Vermittlung von Menschen. Auch ohne, dass mit unserem Fleisch noch durch priesterliche Handlungen und Handauflegung etwas passieren musste oder gemacht werden musste. Allein das Hören und das Glauben der Rettungsbotschaft, das vertrauensvolle Hinwenden zu Christus, macht uns zu Kindern und zu Söhne Gottes, zu Trägern des Geistes und zu Gliedern seines Leibes. Liebe Geschwister, was das bedeutet, wenn Paulus sagen kann, nicht durch ein Ritual, auch nicht durch Wasser, von wegen, durch das Hören des Wortes der Wahrheit. das Evangelium, wie wir gerettet werden sollen, nämlich aus dem Tod in das Leben, durch das einmalige Opfer des Christus. Er hat unsere gesamte Lebensgeschichte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dort am Kreuz geregelt, für immer, für alle Zeit, für alle Zeit. Wenn ich diese Siegesbotschaft, die mir in der Verkündigung des Wortes zu Gehör kommt, glaubensvoll fassen kann. Und ich weiß nicht, ich kenne sie nicht, aber es kann sein, dass Menschen unter uns sind, die mit diesem Evangelium noch nichts anzufangen wissen. Sie haben heute Morgen eine Gottesstunde, die dürfen sie erleben, wenn sie glaubensvoll diesen Rettungsruf, dieses Evangelium des Heiles in sich aufnehmen und können sagen, wenn das so ist, wenn das so einfach ist, dann übergebe ich in dieser Stunde mein verpfuschtes, armes, bedeutungsloses, erbärmliches Leben dir, Herr Jesus Christus. Durch das Hören und das Glauben dieser Botschaft vollzieht dann der Heilige Geist mit unserem Ja und mit unserer Hingabe das neue göttliche Leben in uns. Hören, Glauben, Versiegelung des Geistes. So kommt der Christus und der Geist Gottes heute in Menschen hinein. Nicht durch einen großen Rausch, sondern durch ein gläubiges Erfassen dieser einmaligen Botschaft. Da kann Paulus sagen, wo kommen wir denn her? Wo kommen wir denn her? Wir waren verpfuscht und verfault wie die übrigen draußen. Wir waren verdorben in den Lüsten unseres Fleisches. Gleich wie auch die anderen. Keiner ist hier Unterschied, dass von wegen die Frommen was anders wären von Haus aus. Verdorben von der Grundwurzel, von der Fußsohle bis zum Haarwurzeln hinein. Was sagt Paulus? In meinem Fleische wohnt, und der konnte sagen, der war der nach dem Gesetz untadelig. Was konnte er sagen? In meinem Fleisch wohnt nicht viel Gutes. Nichts, nichts, 0,0, nichts. In diesem Wort, gleich wie auch die übrigen, waren wir Kinder des Zorns, verdorben und wandelten in der Gesinnung dieses Zeitalters. Aber Gott, schreibt Paulus, aber Gott, der reich ist an Erbarmen, durch seine große Güte, womit er uns geliebt hat, da wir tot waren, in den Sünden und Vergehungen hat er uns lebendig gemacht. Und jetzt kommt ein ganz wertvolles Wort. Denn in der Gnade seid ihr gerettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Können wir das verstehen? Wir brauchen nichts zu machen. Was haben die Leute in der katholischen Kirche für Not? Zu welchen Märtyrium werden sie angehalten, um drüben im Himmel zu kommen? Liebe Geschwister, der Weg der Rettung für die Gemeinde ist so einfach. Mit uns muss nichts gemacht werden. Das gläubige, vertrauensvolle Erfassen der Heilsbotschaft, das Evangelium unserer Rettung, zeugt in uns hinein das unverwesliche Gottesleben. Wir schließen den Gedanken erst einmal ab und fassen zusammen. Der Heilige Geist, der uns bei unserem Gläubigwerden gegeben ist, ist der gleiche Gottesgeist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, nur wurde er für diese Gemeinde, welche der Leib des Christus darstellt, mit einer anderen Bestimmung und mit einer anderen Zielsetzung betraut. Das Mandat, der Auftrag, den der Heilige Geist von Gott erhalten hat, war ein anderer geworden. Ich weiß, dass kaum einer solche Sätze ausspricht. Ich lese den Text zurück zu Pfingsten aus Johannes 16. Und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, dann wird er die Welt von der Sünde überführen und von der Gerechtigkeit und dem Gericht. Ja, liebe Geschwister, wo vollführt denn der Heilige Geist heute in dieser Welt den Auftrag? Die können doch sündigen so oft und solange sie wollen. Die können machen, was sie wollen. Gott straft sie nicht. Diesen Auftrag führt der Heilige Geist aus, aber nicht heute und jetzt. nicht heute und jetzt, sondern morgen und übermorgen. Nur ein kleiner Anbruch, nur ein kleiner Anbruch. Die Gemeinde, die wird von diesem Geist korrigiert. Aber die Welt kann heute sündigen, so wie sie will. Vielmehr bindet sich der Heilige Geist bindet sich jetzt an das geschriebene Wort. Der Heilige Geist laboriert nie im luftleeren Raum. Von wegen, wenn jemand sagt, der Geist hat mir gesagt. Vorsicht, höchste Lebensgefahr. Der Geist Gottes hat sich immer gebunden an sein Wort. An das Wort des Vaters und des Sohnes. Und deshalb bindet er sich auch an die Anweisungen Epheser 4 von 11 bis 16. Da lesen wir, der Herr hat gegeben. Er hat gegeben. Was hat er gegeben? Propheten, Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die ganze buntfarbige Palette der Wortverkündigung, die hat er gegeben, damit die Frommen in den Himmel kommen. Liebe Geschwister, das ist nicht ausgesagt, überhaupt nicht ausgesagt. Der Heilige Geist hat sich daran gebunden, in der ganzen Vielfalt der Wortverkündigung, die heute und morgen geschieht. Was ist das Ziel der Wortverkündigung, wo sie auch geschieht? Was ist das Ziel der Wortverkündigung? Dass die Heiligen vollendet werden, dass zubereitet und zugerüstet werde der Leib des Christus, damit wir alle hingelangen zu diesem von Gott gesteckten Ziel, dass der Christus nicht nur embryonal in uns hineingezeugt ist, sondern zur Ausgestaltung kommt. Mann wird in uns. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Nicht für drüben, von wegen. Da heißt es, damit wir dann uns nicht berauschen lassen von jedem Winterlehre. Drüben gibt's kein Winterlehre. Hier wird standhaft gelitten und wir lassen uns ausreifen in dieses Ziel hinein. Darin finden wir die Wirksamkeit und die Bestätigung des Heiligen Geistes für das Heute und Jetzt. Diese Veränderung in der Heilsgeschichte macht eine Änderung in der Heilsstrategie des Heiligen Geistes notwendig. Sicherlich, ich weiß, es wäre eine große Erquickung für uns, wenn unsere Kinder und wenn wir ein Unternehmer wären, auch unsere Angestellte prophetisch reden könnten. So ist es verheißen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden und sogar die Angestellten, die Orwis Schmidt. Das wäre doch was. Nein, die heutige Gemeinde des Christusleibes hat diese Verheißung nicht erhalten. Davon ist nichts zu sehen. Deshalb ist auch die Gemeinde des Christusleibes nicht die traditionsgemäße Fortführung des zurückgestellten Israels, sondern ein ganz neuer Offenbarungsträger mit einer ganz neuen kosmischen, weltallumfassenden Bedeutung und Bestimmung. Deshalb. Zurück zum Anfang. War das Passa das Fest des Erstlings? So ist Pfingsten das Fest der Erstlinge. Zwei Brote wurden dem Herrn gebracht. Das Schaustück der kommenden Vollernte. Es war nur eine Teilerfüllung von dem Ganzen, was am Ende der Zeitalter eingebracht werden wird. So feierte man das Laubhüttenfest. Nicht 7 Wochen, sondern nach 7 Monaten am Ende und am Abschluss des Jahres. Deshalb endet in Israel der Jahreskalender nicht mit dem 31. Dezember, sondern mit dem Laubhüttenfest. Doch bevor es zur Vollernte kommen kann, werden erst die zwei Erstlingsbrote dem Herrn gebracht. Das bedeutet nicht anders, als dass der Erstling Israels unter den Völkern und die Erstlinggemeinde aus den Nationen, das ist der Leib des Christus, ihre eigentliche Bestimmung erhalten haben. Ohne die Vollendung dieser beiden Heilsträger geht es in der Weltallmission nicht weiter. Alles wartet und muss warten, bis der Vater diese beiden Heilsträger fertig, vollendet und in Dienst gestellt haben wird. Alles wartet. Wir denken einmal an Römer 8. Da steht geschrieben, die ganze Schöpfung, alles, was von Gott her eine Existenz bekam. Alles. Die für uns nicht zählbar und nicht fassbar. wunderbaren Heere der Himmelswelt, der Geistlichkeit. Dann der Mensch, das Tier, die Pflanze. Und dabei dürfen wir die anorganische Welt der Atome nicht vergessen. Alles hat beständig eine tiefe Sehnsucht. Eine tiefe Sehnsucht und wartet voller Verlangen. Worauf wartet die Schöpfung? Wissen wir das? Manchmal denke ich, die Schöpfung, die weiß mehr als manches Kind Gottes. Die Schöpfung voller Verlangen wartet sie auf das Offenbargemachtwerden. Nicht der Kinder, der Söhne Gottes. Kinder sind nicht zeugungsfähig. Der Söhne Gottes. Verstehen wir, liebe Geschwister, was uns als Gemeinde für Herrlichkeitspotenzial verheißen ist und was in uns hinein schon gelegt ist als Wolke der Herrlichkeit. Ich erinnere an gestern Vormittag. Die Herrlichkeit, die früher in den Tempeln war, Auszug, und heute wohnt die Herrlichkeit, der Glanz des Christus, nicht in den Altären, wo sich die Pastoren umdrehen und beten den Altar an, dieser Götzendienst. Warum nehmen Sie nicht Ihr Angesicht hinein in die Gemeinde? Sie ist der Tempel, dort wohnt die Herrlichkeit des Herrn, dort wohnt sie. Was ist das für ein Evangelium? Und dann lesen wir in diesem Text Römer 8 noch weiter. Vers 22, denn wir wissen, hier sagt Paulus, denn wir wissen. Ich frage die Gottesgemeinde, weiß sie das? Weiß sie das? Was jetzt geschrieben steht, dass die gesamte Kreatur, die gesamte Schöpfung zusammenseufzt, weil sie in die Vergänglichkeit, in die Sterblichkeit ohne ihren Willen hineingestellt wurde und sie einer zukünftigen Geburt hat. Sie hat Hoffnung und freut sich einer zukünftigen Geburt. Was wird das werden? Was wird das werden? Aber nicht sie allein ist in diesen Verwesungsprozess hineingestellt worden. Auch wir. Wir als Erstlinge, so steht es da. Als die Ersten, die Träger dieses Geistes sind. So lesen wir es. Erstlinge. Wissen Sie, dass Sie das sind? Erstlinge. Erstlinge, Träger des Geistes. Ein Anbruch, nicht das Ganze, nur ein Anbruch sind wir, ein Teil vom Ganzen. Hören wir die Schrift, wenn sie uns sagt, ich gieße meinen Geist auf euch, mein Volk Israel, und ich gieße meinen Geist auch auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch. Was werden da für gewaltige Veränderungen in der ganzen Schöpfung geschehen? Denken wir nur einmal daran, dass der Löwe mit dem Lamm auf der Weide sind, miteinander zusammenliegen. Was wird da auch in diesem Fleisch, in dieser Körperlichkeit für Veränderungen geschehen? Wenn Israel durch die Ausgießung des Heiligen Geistes neu gemacht sein wird, dann bekommt es viel zu tun, viel zu tun. Deshalb steht geschrieben, ich habe dich, mein Volk, gesetzt, dass du Licht seist, ein Licht seist den Völkern und Nationen der Erde. Jesaja 49. Und du wirst hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen, indem du sie taufst auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kriegen wir jetzt ein Bild, wo eigentlich Verheißungen hingehören? Und im Hintergrund werde ich erinnert an die gewaltige Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, durch dich und deinen Samen will ich alle Geschlechter der Erde, Nationen und Völker segnen und zurechtbringen. Eine Verheißung, die einen ungeheuren Spannungsbogen hat in die Zeiträume hinein. Und wir dürfen in gespannter Erwartung sein, wie Gott sein Volk aus der Hartherzigkeit und aus dem Atheismus herausführt und hinein in seine Herrlichkeit nimmt, damit sie dann bereit werden, das zu sein, wozu sie eigentlich bestimmt sind. Manchmal zweifle ich, dass die messianischen Gemeinden in Israel wissen, was ihr Auftrag in den zukünftigen Äonen sein wird. Die sind fast alle mit sich selbst beschäftigt. aber haben keine Zielbestimmung. Und liebe Geschwister, das muss klar sein. Wenn wir keine zielklare Bestimmung haben, weshalb Gott uns zum Glauben geführt hat, dann wird auch unser ganzer Glaubensweg, der wird schwammig wird da. Die Zielgebung ist sehr wichtig. Wohin sind wir auf dem Weg? Nicht in den Himmel, ich sag's nochmal. Nicht in den Himmel, sondern unsere Bestimmung ist für den Sohn, für seine Herrlichkeit. Dazu hat Gott Erstlinge auserwählt. Auserwählt. Ich lese noch einen Text. Und jetzt lese ich ihn so, wie Sie ihn gewohnt sind. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zu Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Das ist heilsgeschichtlich. Zeitgeschichtlich war Israel begrenzt in ihrem Land. In ihrem Land. Und die Erde wird voll sein, voll Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser, das Bild des Geistes, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Gott macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Das ist ein hilfreicher Satz, den wir mitnehmen sollten. Gott macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Es geht immer über den Erstling zu den Erstlingen und dann zu den Ganzen. Das ist ein wunderschönes Modell, wenn wir das vor Augen haben und auch im Herzen behalten. Der Erstling, das ist immer Christus. Wir denken an Bassa. Die Erstlinge, das ist die Gemeinde aus den Nationen und das ist Israel. Wir denken an Pfingsten in der Darbringung der zwei Brote, die Erstlingsbrote. Da wird das schon dargestellt. Zwei Erstlinge, bis dann zum Laubhüttenfest alles eingesammelt wird. Und die alle, es betrifft also, was dahin nicht von Gottes Geist neu gemacht worden ist, das wird dann als Ertrag eingesammelt. Freuen wir uns, ich frage einmal, freuen wir uns, dass Gott uns aus einer milliardenzählender Menschenzahl herausnimmt und zu Erstlingen seines Geistes gemacht hat? Können wir uns darauf freuen? Damit umgehen, was das bedeutet, nicht weil wir besser sind, du meine Güte, da hätte sich Gott können andere Leute raussuchen als uns. Deshalb ist ja die Weisheit Gottes, dass er eigentlich das verfaulteste Material, morsch, bodenlos ungeeignet für Gott, herausnimmt in seine Hand und macht aus diesem ein Kunstgegenstand. Wir haben ja gestern Nachmittag gesehen, wie aus einem Stück Glas, Haufen Glas, eine kunstvolle Vase gefertigt, geblasen wird. Ja, aber wir sind noch viel wertloser als Glas. Wir sind eine alte Bierflasche. Kein Kristallgefäß. Aber die Weisheit Gottes bringt das fertig. Wir werden staunen, wir sind sein Kunstwerk, wie er das macht. Nicht, liebe Geschwister, wir sind nicht Erstlinge, damit wir in den Himmel kommen. Ich darf das nochmal sagen. Vergessen wir diese egoistische, selbstsüchtige Einstellung. Nein, nein, vielmehr, dass wir Darsteller des neuen Lebens aus Gott in all den zukünftigen Äonen sein dürfen. Darsteller der Herrlichkeit Gottes in den herankommenden Zeitaltern. Deshalb sind wir heute und jetzt Träger dieses neuen Gottesgeistes und dieses neuen Lebens. Wissen wir einmal, was da passiert ist, als der Christus in unser Leben hineinkam, liebe Geschwister. Das sprengt alle Grenzen unserer menschlichen Vorstellungen. Und wir hingen durch die Tage, als müssten wir die Schuld dieser Welt noch einmal hinwegtragen. Ich schließe vielleicht mit zwei Zeugnissen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das erste steht in 1. Korinther 15, Vers 22 bis 23. Liebe Geschwister, das ist also ein Wort, was so tief in meine Innen verwurzelt ist, das können Sie gar nicht erahnen. In der Auseinandersetzung, wie das Unternehmen Gottes einmal enden wird, bin ich bald durchgedreht, bald verrückt geworden. Ich wusste nicht, was eigentlich die Schrift sagt. Ich habe Testamente zigmal durchgelesen. Und in jener Nacht, bei Kerzenschein, leuchtete es in mein Herz hinein. Ich las diesen Text, so wie es in Adam alle sterben.
unter Gericht kommen, unter Fluch gestellt sind, so werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Ich stieg aus dem Bett, kniete nieder und dankte meinem Gott und Vater für die Vollendung all seiner Wege. Ich war 18 Jahre. Seitdem hat mich dieses Gottesevangelium so durch und durch erfüllt und erfasst, dass keine Macht, auch die Kommunisten, mich dahin nicht einengen konnten. Der Ullmann, der ist ständig unterwegs, wegen einer staatsfeindlichen Sekte mit einer zweifelhaften Botschaft. So steht es in meiner Akte. Das ist jetzt noch viel schlimmer geworden. 1. Korinther 15, 22 bis 23. So wie sie in Adam alle sterben, unter Gericht gestellt werden, so werden sie alle in dem Christus göttliches, neues Leben erhalten. Und jetzt kommt ein ganz wertvolles Wort. Wenn sie nach Hause kommen, wenn sie keine Bibel mit haben, dann schlagen sie auf und unterstreichen dieses Wort. Ein jeder. Ob sie heute diese Botschaft erfassen im Glauben, das weiß ich nicht. Gott schenke Gnade. Gnade, dass sie fragen werden, was ist mit dem neuen Leben, was ist mit dem Christus, was hat Gott für einen Plan? Mit einem Plan. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Ich weiß nicht, wann sie dran sind, das weiß ich nicht. Aber es könnte sein, sie erleben heute Vormittag eine Gottesstunde. Eine Gottesstunde, wo sie von dem Lichtglanz seines Evangeliums erreicht und erfasst werden. Und die Kraft des Evangeliums lässt sie nicht wieder los, bis sie Frieden in Gott gefunden haben. Es wäre der schönste Tag in ihrem Leben. Ich vergesse es nicht. Ich war lange Zeit in der Arbeit der alkoholsüchtigen Menschen mit beschäftigt. Und da gab es jedes Jahr in Karl-Marx-Stadt dann ein Treffen. Und zum Schluss standen diese Gestalten auf, von der Sucht und dem Alkohol geprägt. Ärzte, Wissenschaftler, zerzaust von der Sünde. Über 100 standen dort. Dann beteten sie den Psalm 40, wie hast du mich aus der Grube, grausamen Grube gerettet. Und dann sang dieser Chor, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein trat. Wer einen so einen Chor singen hört, der fängt eigentlich an zu weinen. Wir haben uns schon längst gewöhnt. Wir waren nie so tief gefallen wie die Leute draußen, liebe Geschwister. Wenn die Gnade Gottes uns nicht gehalten hätte, wo wären wir? Wir sind zu jeder Schandtat fähig, dem Fleisch nach. Gott bewahre uns und schenke uns durch das Evangelium diese Sicht. Ich bin noch bei 1. Korinther 15. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Der Erste ist aber immer wer? Der Erstling steht da, ist immer Christus. Danach die Erstlinge. Und danach steht in der Übersetzung dann das Ende. Ja, dann ist Schluss. Das ist das ganze Heilsverständnis. Von dannen erkommen wir zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist doch kein Evangelium. Das ist eine Katastrophe, ist das. Da steht auch nicht Ende. Da steht das Ziel, der Abschluss. Laubhüttenfest. Da wird eingesammelt. Und Gott spricht dann auch, wie das gemacht wird. Erst der Erstling, dann die Erstlinge, dann werden alle stufenmäßig, Obrigkeit, Gewalten, alles wird sich dem Christus unterordnen. Alle Feinde und zum Letzt der Tod. Der wird nicht vernichtet, das hat Gott gar nicht nötig, etwas, was er geschaffen hat, zu vernichten. Der wird verschlungen, und zwar hinein in Sieg. Oder das andere Wort, 1. Korinther 10, 11, auf uns seiner Gemeinde, ist die Zielvollendung, der Abschluss, die Vollernte aller Äonen gekommen. Das heißt also, dass der Vater in Zukunft mit seinem Sohn nichts mehr alleine tut, sondern alles in Verbindung mit dem Leib des Christus. In der Himmelswelt und in den Gerichtswelten der Tiefen. Und mit Israel auf dieser Erde und den Nationen. Ein gewaltiges Wort. Und jetzt wage ich zum Schluss, und dann machen wir aber Ende, einen Blick noch ganz am Anfang. Und Gott schuf die Himmel und die Erde. Und die Erde wurde ein Chaos. Sie wurde zertrümmert, sie wurde inhaltlos, sie wurde ohne Leben, ohne Leben. Und der Geist Gottes schwebte, vibrierte und brütete über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Und was war das Ergebnis dieser Tätigkeit des Heiligen Geistes? Eine neue Schöpfung. Nach 6 Tagen sprach Gott das Prädikat: sehr gut, sehr gut. Aber diese Schöpfung, in der wir leben, die wird auch untergehen. Nicht mit Wasser, sondern mit Feuer. Sie wird mit Feuer, wird sie untergehen. Und der Geist Gottes wird nicht aufhören, das Werk der Erneuerung im ganzen Schöpfungsall zu verführen. Alle Räume des Universums, alle Gerichtstiefen der Finsternis und des Todes werden durchdrungen und erfüllt werden von dem neuen Leben aus Gott. Dann wird es Pfingsten nicht nur überall geben, sondern auch in allen sein. Der Herr segne sein Wort. Amen. Wir beten noch und erheben uns, wenn es möglich ist. Wir preisen dich, du unser Gott und Vater. Du bist der Einzige, der aus dem Tod in das Leben hineinführen kann. Und wir staunen und beten dich an und bewundern die Größe deiner Allmacht. Du hast das All nicht nur aus dich heraustreten lassen und hast es einem freien Lauf überlassen, sondern du führst es auch wieder zurück. Und dass du diesen Weg der Erneuerung über uns gehst, über uns nimmst, das bringt uns dazu, dass wir kaum Worte fassen. Wir danken dir in all deinen Wegen, die du gegangen bist und die du gehen wirst. Aber du hast nicht nur am Anfang in die Finsternis hineingesprochen, es werde Licht. Du sprichst es auch in unser Leben hinein. Du hast es hineingesprochen. Und hinfort darf der Lichtglanz deines Evangeliums nicht nur uns erfüllen und durchdringen, sondern darf auch hindurch und hinausleuchten in die Dunkelheit dieser Zeit und Welt. Mach uns zu solchen Gefäßen. Komme, was kommen mag. Dir zu gehören, ist unser tiefste Sehnsucht, unser Verlangen. Und dass du dein Werk in uns vollendest und die Schöpfung wunderbar zum Ziel bringst. Wir rühmen und wir danken dir dafür. Amen.